Im Februar vor 7 Jahren wurde ja das Agile Manifest unterzeichnet. Seitdem ist ziemlich viel passiert. Eins der Prinzipien des Agilen Manifests ist ja auch, dass man mal zurückguckt und schaut, wie ist es gelaufen und was kann man daraus lernen. Also jetzt heute Abend zum Roundtable hier eingeladen, Johannes Link, Jutta Eckstein, Jens Koldewey und Henning Wolf. Und möchte auch dann gleich meine erste Frage stellen, und zwar: Was bedeutet das Agile Manifest für euch heute? Fangen wir mal mit Jutta an.
Für mich wurde es eigentlich im Laufe der Zeit immer wichtiger. Also wie die meisten ja wissen, habe ich vor allem mit großen Projekten bin ich losgestartet. Und bei den großen Projekten gab es und gibt es eigentlich auch heute immer noch wenig Unterstützung jetzt von einem konkreten Prozess. Heutzutage sind meine Projekte nicht nur groß, sondern vor allem sehr, sehr global verteilt. Also wirklich, was weiß ich, 3 bis 5 Standorte über die Welt verteilt. Und irgendwie sehe ich eben nach wie vor nicht wirklich, wie mir eine ganz konkrete agile Methode da weiterhelfen kann. Aber also alles, was ich da rausziehe oder wie wir unseren Prozess immer aufsetzen, basiert absolut auf dem agilen Manifest. Und das ist also, wie gesagt, eigentlich eher noch wichtiger geworden, als es früher war.
Johannes.
Für mich muss ich sagen, ist es mehr eine Vision geworden als was, was ich tatsächlich umsetzen kann. Und zwar gilt es sowohl im Zusammenspiel mit meinen Kunden, die doch da recht große Widerstände entgegensetzen. Gerade wenn es um sowas geht, wie wichtig ist es, dass die Software funktioniert oder wie wichtig ist, dass wir dafür eine Dokumentation haben. Aber auch für mich persönlich, Individuen und Interaktion über Prozesse und Werkzeuge beispielsweise. Ich merke, dass es viel leichter ist, sich auf Prozesse und Werkzeuge zu konzentrieren und dafür Vorträge zu machen, Tools selbst zu programmieren, als auf das Wesentliche. Also ich merke, dass ich mich immer wieder daran orientieren muss, um nicht abzudriften.
Jens.
Für mich ist es eigentlich ein Destillat der agilen Ideen. Und wie das mit Destillaten so ist, wenn man mit guten Freunden zusammensitzt, die in sehr kleinen Mengen genießt, dann sind die wirklich gut. Also sprich, wenn ich mit Leuten, die selber agil arbeiten, drüber spreche, halte ich es auch für immer wichtiger. Ich finde es faszinierend, wie viel in diesen wenigen Sätzen drin ist. Ich benutze es selber aber überhaupt nicht, um agile Ideen an Neulinge zu vermitteln, weil viele Punkte drin sind, die absichtlich pointiert werden, die häufig auch missverstanden werden und ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe, dass man dann häufig bei Diskussionen endet, die einem eigentlich nicht wirklich weiterhelfen. Also ich versuche Neulinge, die neu an agile Sachen rankommen, eher eine Ebene weiter unten abzuholen und eben nicht auf an dieses Destillat zu lassen. Und den erst hinterher, so als Abschluss, kriegen Sie das Destillat dann noch so als guten Tröpfchen da am guten Essen.
Und Henning?
Ja, also ich glaube, für mich hat es heute nicht mehr so eine ganz starke Bedeutung. Es hat irgendwie damals, also wenn man 7 Jahre zurückblicken darf, so ein bisschen was von der religiösen Sicht auf Extreme Programming genommen, die wir damals hatten. Aber ihr wisst das ja alle, das ist letzten Endes nichts, was jedes Team kann, XP. Insofern ist es wichtig, dass man darüber mit Agilität noch was anderes hat. Ich gebe Johannes recht, also dieses People over Process ist auch bei uns nach wie vor der schwierigste Punkt, also am schwierigsten umzusetzen. Und meiner Meinung nach fehlt eigentlich noch was, was so, also wenn man anhand des agilen Manifestes irgendwie das Wesen der Agilität erklären möchte, und zwar dieser ganze Feedback-Mechanismus. Den finde ich enttäuschenderweise fehlt er mir eigentlich im Manifest. Es steckt so ein bisschen drin in We are uncovering better ways of developing software by doing it. Aber eigentlich fehlt es für mich als eine ganz, ganz wesentliche Grundlage von agiler Softwareentwicklung.
Hat jemand Fragen zu den anderen Teilnehmern? Dann habe ich eine. Und zwar greift die gerade da an, wo du, Henning, gerade eben sagtest, dir fehlt das Feedback. Gibt es irgendeine Technik, irgendwelche Tricks, Praktiken, die ihr eigentlich in jedem Projekt ergänzt. Das Agile Manifest fordert ja auch die Adaption an die lokalen Gegebenheiten und das Lernen im Projekt und so weiter. Gibt es irgendetwas, was ihr in jedem Projekt hinzufügt? Fangen wir mal mit Jens an.
Also hinzufügen würde ich nicht sagen. Es gibt ein paar Praktiken, von denen ich inzwischen der Ansicht bin, dass man sie praktisch durchgehend verwenden kann oder verwenden sollte und die ich auch in allen Projekten immer wieder einsetze. Dass ich dem Agilen Manifest jetzt wirklich eine neue Werteabwägung hinzufüge, würde ich so nicht sagen. Dafür ist es, glaube ich, zu sehr auch philosophisch, es geht zu sehr um die Hintergründe, es geht nicht um wirklich tägliche Handlungsanweisungen, es geht um Werteabwägungen. Und aus meiner Sicht ist da nicht viel hinzuzufügen.
Wie ist es bei dir, Jutta?
Nee, also geht mir eigentlich ähnlich wie Jens. Also ich meine, so ein ganz zentraler Punkt für mich ist, ja, was Henning auch schon sagte, das Feedback, und zwar eben auf allen Ebenen, wobei ich das sehr wohl im Manifest drin finde. In verschiedenen Prinzipien steckt das für mich drin. Nur als ein Beispiel im letzten Prinzip, wo verlangt wird, dass das Team regelmäßig Feedback darüber einholt, wie der Prozess eigentlich gelebt wird und inwiefern der zur Effizienz beiträgt. Ist für mich ganz klar eine Form des Feedbacks und damit natürlich Stichwort der Retrospektiven, was ich einfach einen ganz zentralen Punkt finde beim Umsetzen von agiler Entwicklung, weil einfach dadurch sich alles umsetzen lässt auf eine Art und Weise, um ein Team zum Erfolg zu bringen.
Mhm. Henning?
Nee, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, was Jutta gesagt hat. Also letzten Endes ist es eben vor allem, sind es Retrospektiven und ja, was man dort sozusagen findet an Zusätzlichem, worüber man eigentlich sich schnelle Rückkopplungen verschaffen möchte. Und wenn man das installiert, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Chance, erfolgreich Software zu entwickeln.
Bei der Johannes, irgendwelche Tricks?
Tricks nicht, aber mein eigenes Mantra ist so ein bisschen die Überspitzung von dem ersten, und zwar: Setze die Lebenserfahrung des Teams höher als die Allwissenheit des Beraters. Und da meine ich ganz insbesondere mich. Und da ist meine persönliche Ergänzung, ja.
Ich würde gerne noch einen Punkt mit dem Feedback. Ich habe längere Zeit agile Entwicklung wirklich gesehen als Aufbau eines Regelsystems. Und ich glaube, das steckt sehr stark da drin, wenn ich auf der einen Seite sage, ich möchte Individuen wertschätzen, ich möchte keine vorgegebenen Prozesse reinpacken. Auf der anderen Seite muss das Ganze noch in irgendeiner Form managebar sein. Die Teams müssen gemeinsam laufen. Das funktioniert nur über Regelschleifen. Und Regelschleifen heißt Feedback. Also ich glaube, das geht noch viel, viel weiter als nur Retrospektiven. Am ehesten wird das, glaube ich, in XP abgedeckt bei den Grundprinzipien von XP, wo Immediate Feedback ja eines, ich glaube, 5 sind es insgesamt, der 5 Grundprinzipien drin steht. Und also es stimmt schon, wenn, dann müsste man das ergänzen.
Mhm. Wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken, ihr seid ja, wir sind ja alle auch auf Konferenzen gewesen und haben mitbekommen, wie sich auch unser Verständnis und das Verständnis in der Community und neue Einflüsse und so weiter, was da alles so passiert ist in den letzten 7 Jahren. Was waren dort aus eurer Sicht die wichtigsten Ereignisse? Das kann sowohl allgemein, aber auch persönlich sein. Fangen wir mit Henning an.
Ja, also da fällt mir jetzt nicht irgendwie spontan die eine Konferenz als Erweckung oder sowas ein. Ich glaube, das, was bei uns oder für mich persönlich eigentlich so das Wichtigste war, dass das in unseren Projekten angenehm erfolgreich funktioniert hat. Das ist letzten Endes das, wozu macht man das Ganze? Ja, wir machen das ja nicht, weil es irgendwie schön ist und sich dann agil nennt, sondern wir machen es, um erfolgreich zu sein damit. Und speziell bei uns war es dann so, dass wir letzten Endes damit so erfolgreich waren oder sagen wir auch den Erfolg dem agilen Vorgehen zugeschrieben haben, dass wir deshalb auch gesagt haben, wir wollen eigentlich nie wieder anders als agil Projekte abwickeln müssen und letzten Endes deshalb auch IT Agile als Firma gegründet haben, um genau das leben zu können. Für mich persönlich gibt's noch so ein paar andere Ereignisse oder weiß nicht, Ereignisse oder zumindest eine Erkenntnis, die sich zwischendrin so gestellt hat. Ich habe mich ja quasi entwickelt so vom Extreme Programming per Partner zum mitprogrammierenden Projektleiter, zum nur noch Projektleiter, zum Chef einer Firma. Und ich einfach festgestellt habe, je besser die Teams Agilität beherrschen, umso weniger gibt's für mich als Projektleiter zu tun. Und das hat natürlich zwei Seiten. Also das hat die Seite, dass das schön ist, dass die Teams das alleine können, hat aber natürlich persönlich auch so eine Seite, wo man denkt, da muss ich wohl jetzt irgendwas anderes tun.
Wie ist mit dir, Jens?
Also für mich war eigentlich die interessanteste Erkenntnis in den letzten 7 Jahren die Rolle, die testgetriebene Entwicklung, also der Entwicklungskern von XP hat und die Auswirkungen, wenn man das wirklich ganz konsequent einsetzt. Ich meine, ich habe 98 angefangen, aus vorn so ein paar von den Sachen mal auszuprobieren und hier mal zu machen und da mal zu machen. Aber das ist was ganz anderes, als es gibt irgendwo einen Phasenübergang, wenn ich das in einem Projekt wirklich einsetze. Und zwar ganz systematisch als ganz systematische Technik. Und dieser Phasenübergang, wo es auf einmal nicht nur eine nette Technik ist, sondern wo es auf einmal anfängt, das gesamte Gefühl, wie sich das Team anfühlt, zu verändern. Das war für mich eigentlich die interessanteste Erkenntnis. Und ich kann mir, ähnlich wie Henning, auch heute nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten. Also ich würde eher den Job wechseln, als anders zu arbeiten.
Johannes?
Für mich ist eher so ein kontinuierliches Verändern gewesen und zu beobachten, wie sich das ausgebreitet hat, Agilität eben auch mittlerweile bei richtig großen Firmen wie SAP zumindest gehört wird. Ob es da so umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen, kann man immer noch hinterfragen. Aber es hat sich auf jeden Fall in der Sichtbarkeit stark verändert und ganz persönlich habe ich ja dann doch auch irgendwann vor 1,5 Jahren meine Existenz dran gehängt und tingele eben als freier, agiler Coach jetzt durch die Gegend.
Ja, Jutta.
Ich würde gerne deine Frage zurückführen auf das, was ich drunter verstanden habe, nämlich was der Bezug zu den Konferenzen war. Ich bin ja nach wie vor sehr, sehr viel bei Konferenzen unterwegs, helfe auch viel mit, diese Konferenzen am Leben zu halten und bin da stark in der Community irgendwie mit drin. Also für mich gab es eigentlich, ich möchte es mehr auf der Metaebene beantworten, und da gab es für mich irgendwie so ein paar Sachen. Das eine war, was ich ein ganz einschneidendes Ding fand, als 2005 die erste Agile stattgefunden hat, als ein Merger zwischen der XP und Agile Universe auf der einen Seite und der Agile Software Development Konferenz auf der anderen Seite, wo vorher die Wogen hochgingen, ob das jetzt gut ist oder nicht und ob das überhaupt möglich ist und ob 1+1 nicht nachher weniger als 1,5 gibt oder sonst irgendwas. Und es hat sich herausgestellt, es war genau zum richtigen Zeitpunkt. Es war ein voller Erfolg. Es war eine Riesenkonferenz und viel größer als die zwei anderen zusammengenommen. 2006 und 2007, beides Mal war die Konferenz dann direkt ausverkauft. Letztes Jahr noch weit vor dem Early Bird, was halt auch sowas aussagt von wegen, Agilität hat den Mainstream erreicht. Also, dass man so viele Leute damit anzieht und eigentlich den Markt gar nicht mehr befriedigen kann so richtig, oder diese Nachfrage. Das war auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, und da wir hier jetzt gerade dieses Gespräch hier führen und in Deutschland führen, wirklich so ein bisschen eine persönliche Enttäuschung von der deutschen Community, die am Anfang ganz, ganz stark da war. Also die XPs in Europa wurden sehr stark getragen von der deutschen agilen Community. Und inzwischen ist da kein Mensch mehr. Auf der Agile waren wir genau zwei Deutsche. Das sind weniger als Leute aus Island oder ich weiß nicht, woher Samoa und sonst woher waren. Wo ich irgendwie dachte, finde ich komisch. Und ein bisschen, naja, jetzt habe ich ja ein paar Leute hier, deswegen kann ich meine Rant hier weitermachen. Auch wirklich diese Enttäuschung von wegen, dass man scheinbar der Community dann nicht unbedingt was zurückgibt. Also am Anfang waren da alle mit drin und jetzt wird sie aber nicht mehr gefüttert und aufrechterhalten. Sorry, also jetzt habe ich alle angegriffen.
Ja, was ganz Persönliches, dass ich nicht da bin, liegt daran, dass mir der Geburtstag meines Sohnes wichtiger ist als die Konferenz. Ich glaube aber, dass gerade die Agile ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich war ja damals stark daran beteiligt, dass die überhaupt zusammengelegt wurden in Dutzenden von Telefonkonferenzen. Und ich glaube, das war wirklich der Zeitpunkt, wo aus den verschiedenen Verfahren das, was eigentlich damals bei Snowbird angelegt wurde, nämlich dieses Leute, lass uns doch mal wirklich schauen, was wir gemeinsam haben, wo das praktisch zusammengeführt wurde und wirklich ein agiles Verfahren entstanden ist. Und ich glaube andererseits, dass das zurzeit auch wieder in Gefahr ist. Aber da kommen wir vielleicht auch mal drauf.
Ja, ich finde den Punkt auch interessant, Jutta. Ich möchte das auch kurz kommentieren. Was ich spannend finde, ist, wenn man heute guckt, dass in Amerika eigentlich alle Bücher oder die meisten Bücher, die so im agilen Umfeld entstehen, die kommen alle von Leuten, die waren von Anfang an nicht dabei. Die sind nachgerückt. Und dieses Nachrücken ist in Deutschland meiner Meinung nach überhaupt gar nicht passiert. Also die Namen, die am Anfang dabei waren, die sind entweder heute immer noch dabei oder haben sich zurückgezogen, kümmern sich um Projekte oder sind einfach untergetaucht oder so. Aber es sind wenig Leute nachgerückt, oder?
Ich weiß nicht. Also wenn man zum Beispiel schaut, wer auf den großen deutschen Konferenzen, die, glaube ich, OOP und Checks oder W-Checks heißen, wenn man da guckt, wer da erzählt, das wechselt schon auch ein Stück durch. Klar, ich meine, Henning oder mich findet man immer, so ungefähr. Und oder jemand anders von euch, Henning. Aber ansonsten, der Rest, das sind eigentlich immer andere Leute, die da was erzählen und die halt mehr oder weniger ihre Erfahrungen dann da wiedergeben, was ich ja auch ganz wichtig finde. Also wo ich selber nutze das ja ganz stark auch so als ein vielleicht Motivationsmittel bei meinem Kunden. Also ich motiviere immer wieder meine Kunden, auf eine Konferenz zu gehen und zu berichten, ja, was denen auch nochmal so einen Schub gibt. Das ist, finde ich einfach auch nochmal was, um so eine Leidenschaft vielleicht zu generieren in der Agilität. Aber das sind eben die normalen Konferenzen und jetzt nicht, ich meine, okay, ich muss selber sagen, ich gehe nicht, wie ihr wisst, auf XP Day ist irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich nicht so, da seid ihr mehr. Aber diese internationalen agilen Konferenzen, da hat es wirklich keine Deutschen mehr und das ist komisch.
Ja, schade. Aha. Nochmal zu den Ereignissen. Welche Rolle spielt denn heute die Non-Profit-Organisation? Kann da jemand was zu sagen?
Ich glaube...
Ja, Jens.
Ladies first.
Okay, also ich bin ja immer noch involviert. Also ich bin nicht mehr im Vorstand. Nach 4 Jahren hat es mir dann doch irgendwie gereicht, wie das eigentlich bei jedem Verein ist. Irgendwann ist es dann auch Zeit. Ich bin aber immer noch sehr aktiv damit drin. Und ich meine, ein bisschen ist die Agile Alliance in einer ähnlichen Ecke zu sehen wie Hillside, was bei den Patterns die Organisation halt ist. Also nicht ganz so extrem, aber es ist schon dieses, die Gabriel hat das, glaube ich, immer genannt, die Shadowing Cabal, also irgendeine Organisation, die ganz viel trägt, aber die niemand jetzt um der Organisationswillen kennt und darüber weiß. Also zum Beispiel ein Programm, wie diese Mini-Sachen heißen, über die Sachen organisiert werden, ist das, was mit Konferenzen zu tun hat. Ich glaube, Jens, du hattest das damals sogar ins Leben gerufen.
Ja.
Das ist das Programm, was im Jahr, ich weiß nicht, also bestimmt mindestens 15 Konferenzen sponsert, unter anderem auch den XP Day, ganz, ganz viele Startup-Konferenzen sponsert, ob das jetzt Agile India oder ich weiß nicht wo ist, Agile Egypt dieses Jahr zum ersten Mal und so. Also wo man einfach versucht, einen finanziellen Support zu geben, den Leuten, die das Engagement haben, sowas auf die Beine zu stellen. Und für sowas finde ich super und auch ganz, ganz wichtig. Und ich weiß aber nicht, ob es sonst eine große Rolle spielt oder spielen muss überhaupt.
Also ich glaube, ohne die Agile Alliance wären wir mittlerweile in einem Methodenkrieg. Ich glaube, dass die Agile Alliance letzten Endes das operativ umgesetzt hat, was in Snowbird angesetzt war. Es gäbe die Agile-Konferenz nicht, sondern es hätte nach wie vor XP Universe gegen ADC gewesen. Und das war damals ein echter Konkurrenzkampf, ein Konflikt. Und auch die immer wieder Bestrebungen, die Sachen zusammenzuführen, die kommen aus der Edge Alliance heraus. Und auch was jetzt die gesamte Diskussion um Zertifizierung, dass man versucht, alternative Zertifizierungsverfahren zu machen, die eben nicht darauf hinauslaufen, dass ich auf irgendeinem Kurs war, sondern wirklich auf Praxis hinauslaufen. Das sind alles Dinge, die entstehen in der Edge Alliance. Und ich glaube, ohne die würden wir nicht dastehen, wo wir heute stehen, auch wenn vieles davon absolut nicht massentauglich ist.
Okay, wollen wir euer Insiderwissen abfragen. Für all die Hörer da draußen, was sind aus eurer Sicht die größten Schwierigkeiten in Projekten bei der Umsetzung der Agilität? Vielleicht auch nach wie vor die größten Schwierigkeiten. Johannes.
Also was mich immer wieder ein bisschen vor den Kopf stößt, ist es, wie schwierig es ist, den Wunsch nach Veränderung, den ich glaube, dass die Leute auf jeden Fall spüren, auch zu Aktivität zu bringen. Also wenn ich so nach mir gehe und ich bin in jedem Softwareprojekt irgendwann mal unzufrieden geworden, weil irgendwas nicht gelaufen ist und da war so der Drang, da was zu verändern und bei anderen Projekten sehe ich das so, es ist offensichtlich, was schief läuft und dass es den Leuten nicht gefällt, aber sie zu motivieren, ist oft sehr, sehr schwierig und da suche ich noch nach einer guten Methode.
Henning, bei euch?
Also ich würde behaupten, dass in den allermeisten Teams, also selbst auch in unseren eigenen Teams, aber auch in Teams, die wir beraten, nach wie vor die Top-Herausforderung Incremental Design ist. Also das heißt, in der Lage zu sein, das Design wirklich so zu bauen, dass die Features, wenn ich sie jetzt fordere oder in einem Jahr fordere, nicht auf wundersame Weise fürchterlich, fürchterlich viel, viel teurer werden. Das merkt man dann oft in den Teams, dass die irgendwann sagen, am liebsten würden wir jetzt mal alles neu machen oder ein halbes Jahr nur noch Refactorings machen. Und das ist natürlich irgendwie eine wesentliche Voraussetzung, die einfach da sein muss für agile Teams. Und das fällt den Leuten nach wie vor schwer. Und zwar nicht nur der Teil testgetriebene Entwicklung, sondern durchaus auch so ein Teil überhaupt mal Design, Modularisierung im Großen. Das sind einfach schwierige Themen. Das ist so auf der Ebene Entwicklung. Und das andere ist auf der Ebene Anforderungen und was die Kundenseite angeht. Da ist es nach wie vor nicht ganz einfach, eine gute Release-Planung zu machen, zu sinnvollen Feature-Sets zu kommen, weil oft das Problem ist, dass die Kunden entweder zu sehr nur auf Details schauen und dann völlig detailverliebt irgendeinen gar nicht ganz so wichtigen Teil erstmal fertig und rund haben wollen. Oder auf der anderen Seite nur das Große und Ganze sehen und dann vielleicht sozusagen die Details fehlen. Also das sind für mich so die Top 2 Probleme, die wir nach wie vor in Projekten haben.
Wie sind deine Erfahrungen, Jutta?
Also ehrlich gesagt, das, womit ich am meisten kämpfe, das ist das, was Jens vorher indirekt angesprochen hat. Das ist nämlich dieses leidige Thema der Zertifizierung. Und dieses, dass einfach zu viele Organisationen so zertifizierungsgläubig sind und meinen, dass wenn sie, ich weiß nicht, wie viele Leute zu einem Scrum Master gemacht haben, dass sie dadurch automatisch agil werden würden. Und irgendwie, ja, das Grundsätzliche gar nicht verstehen und das sehe ich auch im Moment als größte Gefahr, ganz grundsätzlich. Also, dass da so eine Verwässerung einfach passiert. Ich meine, man hat die überall gesehen und es ist wahrscheinlich ein ganz normaler Prozess. Also, egal, ob wir schauen, was mit den Patterns passiert ist oder passiert oder was die Entwicklung von Objektorientierung war, da gab es auch irgendwann den Punkt, wo die Leute einfach OO gar nicht mehr verstanden haben und halt irgendwas gemacht haben und OO draufgeschrieben haben. Und ja, das sehe ich einfach als allergrößtes Problem.
Und Jens?
Dreimal Zustimmung. Ich würde gerne noch zwei persönliche Sachen noch dazu packen. Das eine ist, ähnlich wie bei Johannes, Änderung, aber nicht die Langsamkeit, mit der Menschen sich ändern, sondern meine eigene Ungeduld, damit Organisationen zu ändern. Also man kommt als Berater rein und dann heißt es natürlich, ja, Return on Investment und schnell Erfolge bringen. Und es kommt auch gar nicht gut beim Kunden, wenn man sagt, jetzt müssen wir erstmal ein Jahr arbeiten, bis irgendwas passiert. Und auf der anderen Seite sind diese gesamten eingefahrenen Strukturen, die ja der Grund sind, warum die Leute möglicherweise bewusst anders arbeiten, als sie selber für optimal halten, die sind nur ganz, ganz langsam aufzubrechen. Und ich bin da selber häufig zu ungeduldig. Ich ertappe mich dann später immer wieder, dass ich mich dann mal zurücklehne und mir denke, na, eigentlich sind die doch schon ganz schön weit gekommen. Und das andere ist ein ganz hartes technisches Problem, Legacy Code. Größere Mengen an Legacy Code machen es extrem schwierig, vernünftig Tests aufzubauen, in vernünftigen, sehr kurzen Inkrementen auszuliefern. Entweder schmeiße ich ihn weg, mache neu, was in der Regel nicht durchsetzbar ist, oder ich brauche wirklich 1, 2, 3 Jahre, bis ich meine Infrastruktur aufgebaut habe.
Was hat euch am meisten überrascht? Vielleicht nochmal wieder Jens.
Du jetzt mit deiner Frage, nee. am meisten hat mich eigentlich überrascht, dass das Ganze wirklich funktioniert. Ich meine, ich bin im Hintergrund, ich habe von der Pike auf Software Engineering gelernt, dokumentengetriebene Softwareentwicklung, Codieren ist Arbeit ganz am Ende. Gut, es hat in meinem Projekt nie so richtig funktioniert, aber mir wurde auch mal sehr deutlich gemacht, dass es meine Schuld ist. So, und jetzt habe ich auf einmal was auf dem ersten Blick all dem, was ich da gelernt habe, widerspricht und was mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit auch unter widrigen Umständen funktioniert. Und das habe ich ein paar Mal selber erleben müssen, bis ich es wirklich geglaubt habe.
Und Henning?
Also ich glaube, dass die größte Überraschung, die ich so erlebt habe, war ein Kunde, bei dem wir so XP-artig mit dem Kunden zusammen entwickelt haben und der uns dann irgendwann erzählt hat, dass mit dem Aufschreiben der Anforderungen auf Storycards, das wäre ihm einfach zu formal. Also damit sollten wir eben mal wegbleiben. Und ich glaube, also da ist mir, glaube ich, aufgegangen, was da das Merkwürdige ist. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass wir sozusagen immer gedacht haben, wir rennen gegen die Wasserfallleute an. In Wirklichkeit haben die Leute zwar sowas wie Lasten- und Pflichtenhefte, also meistens eher schlechte Lasten- und Pflichtenhefte, aber faktisch haben sie danach so gut wie keinen Prozess. Also die meisten haben zwar irgendwelche abenteuerlichen Zeitpläne, die sie aber mehr danach gemacht haben, irgend so eine Schätzung aufzuteilen auf Kalendertage und Ressourcen und so. Aber in Wirklichkeit haben sie so gut wie gar nichts an Prozess. Also das heißt, man kommt eigentlich eben von einer ganz anderen Ecke. Also man muss gar nicht darüber reden, was man jetzt vielleicht nicht mehr machen muss, sondern man fängt ja plötzlich an, Dinge einzuführen, die Leute nicht gewohnt waren. Also zum Beispiel, Pair-Programming ist ja letzten Endes nur eine Methode, wie man zum Beispiel auch Qualität, Disziplin und sowas hochhalten kann. Und ich kenne keine Teams, die dann nicht Pair-Programming machen und stattdessen Code-Reviews. Also, aber irgendwas müsste man ja eigentlich tun, um die Qualität zu verbessern. Die meisten tun es aber nicht und kommen auch nicht aus einer Ecke, wo es das vorher gegeben hätte. Insofern ist sozusagen immer ein Teil der Kritik, die wir hören, wenn wir Agilität einführen, eigentlich mehr dem Umstand geschuldet, dass die Leute sich vorher gar nicht um ihren Prozess und nicht wirklich um Qualität gekümmert haben. Ja, das andere, was für mich überraschend ist, das habe ich schon so ein bisschen bei den Schwierigkeiten gesagt, also diese eine Release-Planung zu machen, vernünftige Feature-Sets zu machen, das ist schon überraschend schwierig. Also in dem Sinne ist es überraschend. Ich habe es mittlerweile jetzt auch mal aus der Kunden-Product-Owner-Seite kennenlernen dürfen. Finde es immer noch schwierig. Aber schwierig heißt ja nicht unmöglich. Es ist halt deutlich mehr Arbeit, als man vielleicht denken würde, mit mal eben so lustig auf ein paar Karten seine Stories aufschreiben.
Mhm. Jutta.
Ja. Ich kann eher so sagen, was mir zurzeit so auffällt, ist, dass man irgendwie viele Kämpfe nicht mehr so führen muss, wie man sie früher geführt hat. Weil einfach die Idee der Gedanken der agilen Entwicklung viel verbreiteter und akzeptierter ist, als das einfach früher war. Also irgendwie, ja, man kämpft nicht mehr so gegen Windmühlen, sondern kann teilweise tatsächlich mit der Arbeit anfangen, ohne, ohne ständig überall gegen anzukämpfen. Und das ist so der große Vorteil mit dem, dass es einfach jetzt mehr Mainstream geworden ist. Und das, ja, fand ich sehr positiv und ist was mich immer wieder gerade überrascht, weil ich eigentlich schon mich vorbereite auf irgendeinen neuen Kampf, den ich austragen muss, und dann feststelle, den braucht es gar nicht.
Wie ist mit dir, Johannes?
Ich habe zwei Überraschungen, eine positiv, eine negativ. Ihr müsst selbst rausfinden, welche ist. Also eine Überraschung war für mich, dass etwas wie die Scrum-Zertifizierung so durchschlagende Erfolge haben kann, so gut ankommt. Und
lass mich raten.
Und eine andere Überraschung finde ich, gerade wenn man aus XP kommt, da gibt es ja so ein bisschen den Satz, den zumindest ich ab und zu mal gebraucht habe, ja, XP wirkt eigentlich erst, wenn man sozusagen das komplette Set oder mindestens eine große Menge des Sets der Praktiken umsetzt. Ich habe aber auch schon gesehen, dass eine einzelne Veränderung, die in Richtung Agilität geht, wie zum Beispiel Einführung vernünftiger Planung, muss man noch nicht mal richtig agil nennen, aber einer vernünftigen Planung schon ausreichend eine Organisation oder ein Team verändern kann, um den großen Unterschied zu machen.
Wir haben ja alle schon agil entwickelt, als es das Wort noch gar nicht gab. Wenn ihr mal zurückblickt, was hat euch am meisten enttäuscht, so aus heutiger Sicht? Welche Erwartungen wurden am wenigsten erfüllt? Fangen wir mit Henning an.
Ja, also ich glaube, bei mir hat sich am wenigsten die Erwartung erfüllt, dass irgendwie von alleine die Kunden verstehen, was ihnen da eigentlich an Mittel an die Hand gegeben wird. Also faktisch machen wir nach wie vor die allermeisten unserer Projekte irgendwie so in Festpreiskonstellation mit so einer Vorstellung von, wo ist der Unterschied, ob ich 7er BMW kaufe oder ein Stück Software. Das weicht man natürlich dann nach und nach ein bisschen auf, das kann man schon tun. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass so Vorteile wie Transparenz des Projektfortschritts, Flexibilität im Umgang mit den Anforderungen oder schnelles erstes Time to Market oder so, dass das im Grunde genommen die Kunden so stark beeinflussen müsste, dass die sagen, eigentlich will ich nicht mehr anders. Also das gibt's jetzt lustigerweise teilweise bei uns im Beratungsgeschäft, dass Leute kommen und sagen, wir wollen agil werden, weil die Kunden nachfragen, aber lange noch nicht so viel, wie ich das erwartet hätte.
Johannes?
Bei mir zielt es auf was ab, was Henning vorhin gesagt hat, wo er sagt, die Schwierigkeiten mit dem evolutionären Design, und ich würde es fast noch ein bisschen weitergreifen. Ich habe eigentlich gedacht, dass testgetriebene Entwicklung im weiteren Sinne, also wir unterstützen das iterative Vorgehen und das langsame Ausweiten unseres Designs, unserer Applikation mit Tests, und das wird alles ganz wunderbar und nahtlos, so wie ich das relativ bald erlebt habe, dass es funktionieren kann, dass es irgendwann jeder machen will. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass es genug Leute gibt, die das nicht machen wollen, und dann von denen, die es machen wollen, auch nur ein kleinerer Teil tatsächlich schafft, als ich es eigentlich gehofft hätte.
Jens?
Ich würde Henning zustimmen hauptsächlich. Auch das ist meine Hauptenttäuschung, dass ich hätte eigentlich gedacht, dass die Ideen so klar sind, dass jeder sofort draufspringen müsste. Kunden zum einen, aber auch zum Beispiel das obere Management. Und ich erlebe doch immer wieder, dass es sehr, sehr schwierig ist, an die Beharrungskräfte ranzukommen. Und es ist vielleicht zum Teil auch der, jetzt doch seit auch nach 10 Jahren Agilität und fast 15 Jahren Berufserfahrung oder fast 20 Jahren Berufserfahrung, immer noch so ein bisschen die Naivität, dass es um Sachargumente geht. Und ich komme immer wieder in die Falle rein, dass ich spät, zum Glück inzwischen selten zu spät, aber spät merke, dass es eigentlich um ganz andere Dinge geht, dass es um Politik geht, um Machtspiele, und dass da Agilität eher hinderlich ist, weil es Transparenz schafft. Und dass man sowas, was wir jetzt als was Gutes sehen würden, Transparenz, man sieht wirklich, wo man ist, dass es sehr viele Leute gibt, die davor eine schlotternde Angst haben und die alles tun würden, um genau das zu untergraben.
Jutta.
Eigentlich das, was mich da oft am meisten stört oder immer wieder enttäuscht, ist, mit welchem Dogmatismus viele an die Agilität rangehen und gar nicht bemerken, inwiefern das eigentlich die Agilität selbst wieder untergräbt und dass Dogmatismus und Agilität eigentlich überhaupt nicht zusammengehen. Und trotzdem gibt es genug Leute, die sagen, es kann nur so gehen und es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn man den nicht geht, dann, was weiß ich, gibt einem weißer Teufel, wer nicht den Stempel, dass man agil wäre, anstatt man eben sich zurückbesinnt, vielleicht jetzt wieder die Runde zu deiner ersten Frage, auf das eigentliche Wertesystem und die Prinzipien, also auf das agile Manifest und halt dadurch dann entsprechend die richtigen Entscheidungen trifft oder die im Moment gerade angesagten richtigen Entscheidungen, die vielleicht morgen schon nicht mehr stimmen, aber ja, und man klebt da zu sehr an irgendwelchen Sachen, die irgendjemand mal von sich gegeben hat.
Wie geht es denn weiter mit dem ganzen Thema? Wohin treibt die Agilität eurer Meinung nach? Johannes, was sind die nächsten Schritte?
Ich glaube, ein Ziel sollte sein, von agiler Entwicklung zu sowas wie einem agilen Business zu kommen. Ich meine, das ist ja auch was ich von dir immer wieder gehört habe und was mir in letzter Zeit immer klarer wird. Also ich wünsche mir sozusagen, auch als Kunde zu einer Firma zu kommen, vielleicht mein Telekom-Anbieter, wo ich das Gefühl habe, ja, hier wird in der Form agiert, wie ich mir es als Kunde wünsche. Hier sind meine Kundenwünsche nach Transparenz und so weiter im Vordergrund und nicht ein vorgegebener Prozess oder die Abzocke. Und für mich persönlich möchte ich, wenn es irgendwie geht, wieder mehr Agilität an vorderster Front treiben. Heißt also mit richtig agil sein und nicht nur versuchen, die Unwilligen über die ersten Meter zu zerren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das wieder mehr Leute tun, dass wir nicht nur zu den Großen hingehen und da die ersten Schritte anleiern, sondern auch vielleicht zu den Kleinen oder zu den Innovativen hingehen und dort die 100 Meter Bestzeit verbessern.
Jutta?
Finde ich eine ganz schwierige Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe neulich gehört, dass irgendwelche Leute von Agile 2.0 sprechen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Kann auch nicht einordnen, wie wichtig das ist. Das, was ich sehe oder auch so die Fragen, die mir immer wieder gerade gestellt werden, das sind eigentlich die, was so in Johannes Richtung gehen, nämlich das kann ja nicht nur für Softwareentwicklung sein, ist typischerweise gerade immer die Frage. Also zum einen auch jetzt direkt bei meinen Kunden insofern, dass zum Beispiel im Moment gerade ein Kunde, bei dem ich bin, der will jetzt seine Hardwareentwicklung auch danach umstellen. Sehr spannend, ja, keine Ahnung. Ich kann euch irgendwann mal berichten, ob das so funktioniert oder nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, da kommt ja ganz viel her. Ja, also ich meine, eine der Wurzeln ist definitiv Lean und das ist definitiv nicht Softwareentwicklung. Und vielleicht ist es das, dass jetzt mit diesem Hype von Agilität letztendlich die ganze Sache da auch wieder ankommt, wo es herkommt. Also jetzt, ob das jetzt nur rein Hardwareentwicklung ist oder eben auch, ja, was Janis meinte, auch von wegen, dass das Business oder das gesamte Unternehmen, dass das eben mehr danach umgestellt wird oder da mehr Leute danach fragen einfach. Also wie gesagt, die Frage, die ich am häufigsten höre im Moment oder so, dieses Wundern, warum das jetzt nur so großartig ist in Softwareentwicklung, das kann doch wohl nicht alles sein. Es muss doch auch woanders auch funktionieren.
Henning.
Tja, also ich glaube, Agilität muss noch einfacher werden. Also es muss für die Leute noch einfacher werden, agil zu sein, zumindest die ersten Schritte zu machen. Also die Erfahrung, die wir so sammeln, ist ja das Scrum-Hype hin oder her. Wenn die Leute es tatsächlich tun, ist ja sicherlich schon mal ein richtiger Schritt. Und sie kommen dann über kurz oder lang sowieso und wollen mehr von dem Zeug. Brauchen sie ja auch, weil Scrum ihnen ja nur einen Managementrahmen gibt. Ja? Also sie kommen irgendwann und sagen so, jetzt brauchen wir irgendwas, um überhaupt dieses inkrementelles Design hinzukriegen und die Qualität hochzuhalten. Ich stelle aber auch fest, dass wir eben außerhalb dieser Scrum- und XP-Management-Techniken nicht überall auf selbstorganisierte oder selbstdisziplinierte Teams treffen. Das heißt, wir brauchen da durchaus auch noch den einen oder anderen Prozess. Also wir beschäftigen uns da zum Beispiel auch mit Feature-Driven Development, weil da eben der Prozess andere Dinge regelt, die man sonst in klassischen agilen Vorgehensweisen eher über eine Teamdisziplin hinkriegen würde. Und ich glaube, dass nach wie vor noch der Druck von Kundenseite wachsen muss. Das ist aber vielleicht auch schon ein bisschen im Manifest angelegt, dass da zum Beispiel eigentlich ein Vorteil für einen Kunden außer Better Software nicht drin ist. Ne? Also genau diese Transparenz, Risikominimierung, Flexibilität und so weiter und so fort kommt ja als Kundenvorteil da drin nicht raus. Das ist ja auch okay. Es ist halt sozusagen eine Innensicht auf Softwareentwicklung gewesen, das Agile Manifest. Ich glaube aber, dass wir alle ganz gut daran tun, weiterhin auch sozusagen den Endkunden der Softwareentwicklung nahezulegen, was sie eigentlich davon haben.
Und Jens?
Ja, also so weit wie Johannes zu hoffen, dass Telekom-Anbieter irgendwie kundenorientiert werden könnten, möchte ich nicht gehen. Das ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Nein, ich glaube, es lohnt sich erstmal zurückzuschauen, was haben wir eigentlich erreicht. Wir haben das geschafft, glaube ich, dass wir unter Technikern, unter Entwicklern, auch zum guten Teil unter Projektleitern, die Leute, die man überzeugen kann, überzeugen haben. Ich glaube, wir sind auf dem direkten Weg Richtung Mainstream. Das hat Vorteile und Nachteile. Als Vorteil ist klar, das ist das, wofür wir eigentlich arbeiten. Wir sind in der Richtung, unser Ziel zu erreichen. Aber das bedeutet auch ganz klar Abnutzungserscheinungen. Wir haben es schon mehrfach andiskutiert. Wir müssen halt darauf aufpassen, dass nicht mit der Agilität das passiert, was mit Objektorientierung passiert ist, als C++ auf die Welt kam. Dass irgendwas rauskommt, was sich zwar agil nennt, aber letztendlich mit den Grundideen nicht mehr das Mindeste zu tun hat und die eher erschwert, als sie erleichtert. Ich glaube, das ist noch nicht passiert, muss ich auch dazu sagen. Aber man muss sich natürlich auch bei jedem Neuentwicklung, bei jedem Hype, der hochkommt, sehr kritisch damit auseinandersetzen. Hilft der Hype jetzt, neue Dinge durchzusetzen? Oder schadet der Hype, weil er eigentlich gegen Ideen geht? Also zum Beispiel aktueller Scrum-Hype, er ist gut, weil wesentlich mehr Leute sich mit Scrum beschäftigen. Aber er läuft in einigen Punkten auch ganz klar Richtung Prozess, weg von den Individuen, hin Richtung Prozess. Und das, was da gehypt wird, ist zu dünn, um langfristig Erfolg sicherzustellen. Das nächste Problem ist ganz klar, es werden auch, wenn das Ganze wirklich Pfad bekommt, werden die großen Beratungsfirmen da drauf gehen, die praktisch keine Erfahrung haben, die aber den Markt aufrollen. Das kann durchaus passieren, dass da auch die Ideen komplett diskreditiert werden. Und was auch noch passieren muss momentan, die Ausbildung, gerade an den Universitäten, die muss sich komplett umstellen. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute frisch von der Uni kommen, die haben vielleicht mal ein bisschen in der Theorie was von Design-Patterns gehört, haben aber keine Ahnung, was ein gutes Design ist, von solchen Sachen wie inkrementelles Aufbau von dem Design, Test-Driven, überhaupt völlig zu schweigen. Also da müssen auch unsere Ausbildung sehr stark ran. Wo wir selber ran müssen, ist, glaube ich, Einbettung von Agilität in Organisationen. Und eben auch dann der nächste Schritt ist, wie schaut eigentlich eine agile Organisation aus? Ich arbeite relativ viel mit dem Jim Highsmith in der Richtung zusammen, der das so zurzeit zu seinem Hauptthema macht. Und da müssen wir uns mit ganz anderen Fragen beschäftigen. Also bis hin zu Fragen, wie kann ich das Ganze eigentlich in ein bestehendes Controlling einbetten? Fragen, kann ich eine Organisation teils agil, teils nicht agil betreiben? Was ich immer muss, wenn ich das irgendwie einführen möchte. Und ich glaube, dass wir, also die agile Community, da auch noch eine Menge Antworten schuldig ist, die auch nicht so einfach kommen können. Also das müssen wir über die nächsten Jahre entwickeln. Und ich hoffe, dass sich genügend Masse auch innerhalb der agilen Community findet, um diese Fragen voranzutreiben und letzten Endes dazu landen, wo Agilität ein Organisationsprinzip ist, was sich auf den Kunden orientiert, sprich, dass wir eine kundenorientierte Softwareentwicklung haben. Und wenn wir das als Mainstream in Deutschland geschafft haben, dann müssen wir uns auch keine Gedanken mehr über Outsourcing in Billiglohnländer machen, weil das dann eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist.
Mhm. Ja, wir haben jetzt XP, ist glaube ich 10 Jahre alt jetzt, nach der Taufe des Namens, XP als Prozess schon älter. Wenn wir jetzt mal, sagen wir, 30 Jahre in die Zukunft gehen. So, wir sind im Jahre 2038, das ist, glaube ich, wenn der Unix-Zeitstempel überläuft. Und wir schlagen die Wikipedia auf, weil es die da noch gibt. Was denkt ihr, steht dann auf der Seite des Agilen Manifests? Was steht dort beschrieben über die heutige Ära? Was glaubt ihr? Jutta?
Ich bin kein Hellseher. Also ich würde mich ja dem in kurzen Iterationen annähern und nicht jetzt direkt den Jump 30 Jahre machen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe den Eindruck, unsere Probleme sind irgendwie gerade andere in der IT.
Das ist interessant. Erzähl.
Ja, ich denke, dass solche Dinge wie Ethik eine viel, viel größere Rolle spielen werden und werden müssen. Also dieses Ganze, was halt gerade immer durch die Politik geht, wo überall noch mitbelauscht, Daten mitgeschrieben und sonst was irgendwie passiert. Ich denke, wir in der Softwareentwicklung haben da auch entsprechend eine Verantwortung und die muss mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Und das sehe ich im Moment noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mehr in den Mittelpunkt kommt. Aber das, ich meine, okay, vielleicht ist es gar nicht so unabhängig jetzt von Agilität, weil wir halt von wegen Wertesystem und dass wir die Individuen schätzen oder sowas, vielleicht hat es entfernt irgendwie was damit zu tun, aber eigentlich ja, nicht direkt. Ich weiß nicht. Und dieses andere, das ist so ein bisschen Bezug auf, was Jens gerade am Schluss sagte, von wegen, dass wir da nicht mehr in Billiglohnländer irgendwie ausweichen müssen. Also ich sehe, dieses Thema ist durch. Das ist sowas von durch. Und zwar in auch unabhängig jetzt von Agilität, sondern einfach als ein allgemeiner Trend, was gar kein Trend mehr ist, sondern es ist ein Fakt. Und zwar geht es da eigentlich gar nicht so sehr um irgendwelche Billiglöhne. Es geht zum einen darum, dass man selten an dem Ort, wo man ist, die Leute findet, die man braucht, sondern man guckt einfach heutzutage global, um irgendwelche Experten zu finden und zusammenzutragen. Und das andere ist noch das viel Wichtigere, dass eben der Markt ein globaler ist und dass es die Unternehmen haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, als dass sie auch auf diesen Märkten entsprechend agieren, sprich dort auch ihre Software entwickeln, damit sie dort entsprechend auch bekannt werden. Also das, ich denke, es geht kaum mehr darum, von wegen, ob man dort irgendwie ein paar Dollar, Cent, Euros, was auch immer spart. Das ist so gut wie nie der Hauptfaktor, warum man in irgendein anderes Land geht. Und das ist einfach was ich glaube, das ist heutzutage so und die Welt wird einfach immer flacher.
Mhm. Jens?
Also was verteilte Teams betrifft, wird sicherlich ein Thema bleiben. Da stimme ich Jutta zu. Ich habe mich vorhin wirklich auf verteilte Teams zur vermeintlichen Kostenreduktion bezogen. Und ich glaube, das Thema ist auch durch, dass das nicht funktionieren kann. Ja, in 30 Jahren, wenn wir Glück haben, spielt agile Entwicklung in 30 Jahren die Rolle, die heute strukturierte Programmierung spielt. Keiner redet mehr drüber. Es ist an sich ziemlich selbstverständlich, dass man arbeitet halt einfach so. Und ich weiß nicht, ob es eine Wikipedia-Seite zu strukturierter Programmierung gibt, vielleicht höchstens aus historischen Gründen. Realistischerweise muss man aber auch sehen, dass agile Entwicklung eben auch ein Wertesystem mitbringt und dieses Wertesystem doch entgegen vielen Organisationsformen geht. Es greift schon die traditionellen patriarchalischen Unternehmensstrukturen an. Es sind wesentlich demokratischer organisierte Teams. Und meine Hoffnung für die Leute, für alle Leute, die arbeiten, ist, dass sich das auch immer stärker durchsetzt. Realistischerweise, glaube ich, ist das nur eine Hoffnung. Im Moment müssen wir, wie Jutta gesagt hat, eher darum kämpfen, überhaupt die Grundrechte zu machen. Fand ich gut, dass du es erwähnt hast, Jutta. Sollte man vielleicht auch von uns aus sagen, wir müssen auch unsere Verantwortung da wahrnehmen und einfach informieren. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, dass man im Moment mit den Daten, die da sind, innerhalb kürzester Zeit komplette Bewegungsprofile von ihnen erstellen kann, wenn sie auch nur ein Handy dabei haben. Und da, glaube ich, sind wir auch in der Pflicht zu informieren. Aber es hat jetzt nichts mit Agilität zu tun.
Johannes?
Ich glaube, auf Wikipedia wird sowas stehen wie: Agilität war der letzte halbwegs erfolgreiche Versuch von Menschen, Software zu entwickeln, bevor im Jahre 2012 das erste künstlich intelligente Wesen die Aufgabe für uns löste. Sowas.
Aus Redmond, oder?
Woher auch immer.
Aus dem Googleplex. Henning.
Tja, keine Ahnung. Ich würde auch annehmen, es läuft wahrscheinlich am ehesten darauf hinaus, dass man im Rückblick sagen wird, ja, ist irgendwann Mainstream geworden. Man hat sich dann irgendwie dem nächsten Thema gewidmet. In gewisser Weise finde ich, wenn man sich jetzt anguckt, die Verantwortung, die man vielleicht mehr in Teams gibt, passt das ja durchaus zum Management-Schlagwort des Empowerments. Also sprich, durchaus Verantwortung anders zu verteilen, was, glaube ich, für viele Firmen einfach eine sehr gute Idee ist, weil es dann doch hierarchisch letzten Endes im Zweifelsfall nicht wirklich effektiv ist.
Okay. Genau, dann erzählt doch mal, wo findet man mehr über euch? Vielleicht, wenn jeder von euch mal sagt, wie man seine Webseite findet und wo ihr vielleicht bloggt und an wie vielen Büchern ihr beteiligt wart und. Oder wo man euch als nächstes auf irgendwelchen Konferenzen trifft. Fangen wir wieder bei Henning an.
Ja, also über mich findet man manchmal was unter www.itagile.de im Newsfeed. Ansonsten ist das die Seite, auf der zum Beispiel auch unsere Konferenzauftritte, Events und so weiter dargestellt sind. Die nächste Konferenz, auf der ich bin, ist die JAX, der Agile Day der JAX. Korrigier mich, wenn es falsch ist, Jutta. Ich glaube, am 21. April ist es.
Ich schaue nach.
Genau, ich spreche aber erst nach Jutta. Also sie ist sozusagen vor mir. Auf jeden Fall da.
Datum ist korrekt.
Ja, prima. Genau, und ansonsten kann ich das ja jetzt einfach nutzen als Gelegenheit. Ich habe jetzt auch tatsächlich vor, einen Blog zu schreiben. Das wird man dann unter www.henningwolf.de finden.
Schön. Jens?
Man findet ein bisschen was über mich auf meiner eigenen Webseite. www.koldewey.com. Muss man erstmal nachschauen, wie es geschrieben wird. Am meisten erfährt man über mich wahrscheinlich in meinem Blog. blog.koldewey.com, das ist jetzt nicht so schwierig. Auf den nächsten Konferenzen wird die SEE in Bern sein. Die ist gar nicht mehr so weit weg, Ende April. Auf jeden Fall auf den XP Days, wenn das Programmkomitee irgendwas von mir annimmt. Und ansonsten häufiger mal in irgendwelchen Veröffentlichungen. Wer bei Cutter den Kunde ist, kann den Agile IT Advisor abonnieren. Da bin ich auch ziemlich regelmäßig, mindestens einmal im Monat vertreten.
Jetzt bei dir, Johannes.
johanneslink.net. Ich stelle gerade meinen Blog um, demnächst woanders, deswegen sage ich es hier gar nicht mehr. Und nächste Konferenz hoffentlich die Agile. Also insofern werde ich als, ja, dann der zweite Deutsche neben dir, Jutta.
Nein, der dritte. Letztes Mal waren wir zwei.
Ja, dann.
Ich kannte
ihn. Wer weiß, nicht. Ob alle kommen.
Ja.
Also auf jeden Fall, wenn was von mir akzeptiert wird, bin ich da und wenn nicht, glaube ich auch.
Gut, dann schick mir noch die neue Adresse, damit ich das dann auch im Tonabnehmer-Artikel mit verlinken kann. Jo, und bei dir, Jutta?
Ja, meine URL ist jeckstein.com. Ich bin ein sehr inaktiver Blogger. Ich habe mit Nico Jussutis zusammen einen Blog bei der IX, also bei heise.de, wo wir wirklich nur sporadisch bloggen. Ich habe mal irgendwann gehört, dass es wesentlich mehr Leute gibt, die schreiben, als die, die lesen. Insofern weiß ich auch nicht, wie wichtig das immer ist. Ansonsten die nächsten Konferenzen, ja, teilweise wurden die ja schon genannt. Ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel nächste Woche auf der ACCU in England, was die agilen Konferenz vor allem angeht, bin ich auf der XP in Limerick in Muni. Jax wurde schon genannt, Agile wurde schon genannt. Vielleicht noch ganz interessant und auch um den Franken ein bisschen neidisch zu machen. In 3 Wochen ist das Retrospektiven-Gathering, auf dem ich auch bin, was keine Konferenz im klassischen Sinne ist. Das ist mehr so Open Space eine ganze Woche zur Weiterbildung über Retrospektiven.
Genau. Und dieses Mal wieder in Wien?
Dieses Mal ist es in England, in Bath. Immer in Europa ist es bisher immer irgendwas mit Baden. Entweder Baden bei Wien oder Baden-Baden in Deutschland und jetzt Bath in England. So geht das gerade. Ich weiß nicht, wo man als nächstes hingeht. Ja. Ansonsten, du hast ja auch noch nach Büchern gefragt. Ich bin gerade dabei, ein Buch fertig zu machen. Da ich es wieder bei Dorset House mache, bin ich mir nicht sicher, wie lange es dauert, bis es tatsächlich rauskommt. Entweder irgendwann Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes. Und da geht es eben hauptsächlich eben um mein Thema, was da heißt, agile Entwicklung in verteilten, global verteilten Teams und wie das da funktionieren kann. Der Titel ist natürlich nicht genau so und wie er genau sein wird, weiß ich auch noch nicht. Insofern ist es noch ein bisschen im Fluss.
Ist das Teil 2? Ist das die Fortsetzung vom ersten
Buch? Ja, ich würde es so sehen. Das ist der Fortsetzungsroman. Genau.
Bei Teil 30 feiern wir.
Ach, nee, ich feiere nach jedem. Ich habe auch schon nach der Diplomarbeit gefeiert. Gründe muss es immer geben. Nee, klar.
Ich habe übrigens noch... Ich muss unbedingt auch noch was loswerden, sonst killen die mich bei D-Punkt, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich sozusagen einen Teil 0 geschrieben vor unserem XP-Buch. Und zwar zusammen mit Wolf-Gideon Bleek ein Buch, das heißt Agile Softwareentwicklung. Und da nähern wir uns methodenunabhängig dem Thema. Und das erscheint jetzt, diese Tage.
Wow. Cool. Sehr gut. Wurde auch Zeit, dass es hier mal sowas gibt.
Danke.
Jo, alle, dann bedanke ich mich für die Roundtable-Diskussion. Und dann war das der Tonabnehmer 15 vom 26. März 2008. Warst du denn wieder auf Hiddensee, Jutta?
Ja, war ich. Ja. Schön. Es war super.
Eine ganze Woche?
Ja, ich war eine ganze Woche und es war echt gut. Ich habe ja zuerst gedacht, ich schaffe das auch ohne Hiddensee, aber es ist nicht zu machen. Also ich kriege das einfach nicht hin, jetzt zu Hause da mich hinzusetzen, so konsequent. Da mache ich immer irgendwas anderes.
Du hast es schon so geankert. Du bist im Hiddensee und dann geht die Produktivität los.
Genau. Wie steht's denn also, jetzt eigentlich beim Fußball?
Johannes. Nicht sagen, ich habe das aufgenommen. Ich will es nicht hören. Wie es
ach, okay,
gut. Schon 7-0. Nein. Die Schweizer sind echt gut heute.
Wer spielt überhaupt?
Schweiz gegen Deutschland.
Okay.
Jetzt kann ich aber doch mal gucken.
Gar nicht.
Wo findet man das?